Und meine Schwester, die einen sehr, sehr hohen Stellenwert in meinem Leben hat. Das war mein erstes Tattoo und ich habe damals zu meinem Tätowierer gesagt, das ist mein erstes und mein einziges Tattoo, was ich in meinem Leben machen werde.
Das hat sich ja etwas verändert, der
Ja.
Plan, ja.
Er hat gelacht und hat gesagt, wir reden noch mal in einem halben Jahr darüber.
Also es wird ein sehr privater und persönlicher Gedichtband.
Nicht nur, aber auch. Also es sind Texte dabei, die sehr privat und sehr persönlich sind. Es sind aber auch Texte dabei, die jetzt nicht so privat persönlich sind. Also wenn man es jetzt so auf den Stil runterbricht, habe ich, glaube ich, so ein bisschen meinen eigenen Stil.
Wie würdest du den bezeichnen? Philosophiepunk?
Das wäre doch eine gute Idee. Das kann ich mal.
Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Atem trifft. Ich bin heute in Mainz. Es war gar nicht so weit weg von meinem Zuhause. Ich musste gar nicht so weit reisen. Ich habe heute Niki Schuck bei mir zu Gast. Hallo Niki.
Hallo.
Niki, ich stelle meinen Gästen immer eine dreifaltige Frage zu Anfang. Wo kommst du her? Was machst du und wo willst du hin?
Wo ich herkomme, ich würde jetzt eigentlich mal sagen, ich komme aus Ingelheim. Auch wenn ich mein halbes Leben in Bingen verbracht habe, weil meine Eltern dorthin umgezogen sind, ist es dennoch so, dass meine ganze Familie in Ingelheim noch wohnt und das so mein, ja, schon, ich würde schon sagen, Heimat ist für mich. Was ich mache, in erster Linie studiere ich
Was studierst du?
Philosophie im Hauptfach und Germanistik im Beifach. Und ja, so zwischendurch mache ich noch Poetry Slam und kümmere mich um ein paar Hunde, unter anderem um meinen Hund. Und ja, wo ich hin will, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das weiß ich gar nicht so richtig. Ich würde gerne in meinem Studium so weit kommen, dass ich vielleicht in der Philosophie auf irgendeine Art und Weise davon leben kann.
Auf welche Art und Weise?
Na, vielleicht auf der Uni bleiben und lernen, vielleicht irgendwie auf andere Art und Weise philosophisch was machen. Auf jeden Fall soll es was mit Schreiben zu tun haben. Also, das Schreiben sollte schon Inbegriff meines, ja, meines Daseins, meines Schaffens sein.
Und philosophisch gibt es da irgendwelche Gebiete, wo du besonders interessiert bist?
Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe mich auf jeden Fall in der praktischen Philosophie und in der Moralphilosophie im engeren Sinn. Also Ethik, Moralphilosophie, das ist schon so meins.
Auch aktuellere Modelle oder eher ältere?
Naja, also ich würde mal sagen, dass Moral immer auch aktuell ist und man das auch sehr gut aktuell anwenden kann, weil es einfach auch aktuell viele Themen gibt, die damit zu tun haben. Ob das
Zum
jetzt
Beispiel?
in der Medizin ist, keine Ahnung, so ein bestes Beispiel ist jetzt Klonen oder sowas. Also ethische Fragen, ist es erlaubt, sollte man das machen dürfen oder nicht? Oder sowas wie Sterbehilfe, es ist ja auch immer so ein ethisches Thema. Und bin aber trotzdem auch jemand, der so die alten Modelle sehr interessant findet, ob das jetzt Kant ist oder Schopenhauer. Das sind schon so, ja, das sind schon so Sachen, die so meins sind.
Und könnte man zum Beispiel Kant oder Schopenhauer also gut auf unsere Zeit anwenden?
Schopenhauer auf jeden Fall. Also es wird auch oft gesagt, dass Schopenhauer derjenige ist, der eigentlich immer am aktuellsten ist. Das ist schon, ja doch, auf jeden Fall. Also natürlich kann man Kant irgendwie, also kann man das auch aktuell anwenden. Das ist aber dann immer so ein bisschen die Frage mit seinen Modellen, inwieweit es möglich ist. Und Schopenhauer hat schon viel, ob das jetzt Tierethik ist oder so. Das sind alles schon so Ansätze, die heute wirklich auch immer noch ja, aktuell sind und immer noch also auch in den Fragen mit einbezogen werden.
Und welche aktuellen Philosophen gibt es, die da Schopenhauer und Kant Konkurrenz bieten können? Fällt dir was
Ganz
ein?
schwer, nein. Ganz schwer.
Ganz schwer.
Ja. Ja, wenn man jetzt so, ja, das wird, aber ob das jetzt mit Schopenhauer so vergleichbar ist, würde ich jetzt nicht sagen, aber sowas, wenn ich jetzt so in die Tierethik-Richtung gehe, sind so Sachen wie Peter Singer, ist ein australischer Philosoph, der da schon sehr viel unterwegs ist, aber also ja, ich finde es schwer, so Vergleiche zu ziehen. Ich finde, man kann es gar nicht so vergleichen. Jeder Philosoph hat irgendwie so seine eigene Richtung, auch wenn es natürlich immer alles aufeinander aufbaut, aber es wäre auch schlimm, wenn jeder irgendwie dann doch gleich ist. Dann würde man ja irgendwie nicht vorankommen.
Das stimmt auf jeden Fall, aber es ist ja auch so, dass es gibt viele Philosophen oder viele Schriftsteller, Künstler allgemein, die ein sehr breites Wissen von dem haben, was sie machen und darauf aufbauen können. Und
Ja.
das ist im Zweifelsfall immer besser, als irgendwie etwas Eigenständiges zu versuchen, ohne Basis und ohne Grundlage.
Ich würde aber mal sagen, dass es ohne diese Basis und Grundlage auch gar nicht geht, was Eigenes aufzubauen. Weil man ja eine gewisse Basisgrundlage braucht, um das überhaupt irgendwie.
Naja, man könnte ja sagen, ich habe gelebt, ich habe viel erfahren, darauf kann ich aufbauen und ich muss gar nicht so viel lesen.
Ja, schon, aber ich glaube, da wird man nicht so weit kommen.
Zumindest in der Wissenschaft nicht. Da
Ja,
würde man
das auf
nicht.
jeden Fall
Genau,
nicht.
ja, weil das ist ein sehr elitärer Kreis. Da muss man ja
Das stimmt.
in den Elfenbeintürmen wird nicht mit Wasser gekocht. Okay, du hast gesagt, dass du Poetry Slam machst.
Ja.
Seit wann?
Oh, ich glaube, das sind jetzt echt schon 5 Jahre. Das ist schon ne, eigentlich sehr lange Zeit. Ich habe zwischendurch mal aufgehört oder mal nicht so viel gemacht und ja, doch, es sind jetzt schon 5 Jahre.
Und kannst du dich an den ersten Poetry Slam erinnern?
Ja.
Wo war der?
Der war tatsächlich im Kutz in Mainz. Das war der große Slam, wo dann wirklich namhafte Slammer auf der Bühne standen und ich so die war, die das erste Mal auf der Bühne stand. Ich muss auch ehrlich sagen, das war schon echt schrecklich. Also, ja, vielleicht nicht ganz so gut als ersten Slam gleich sowas zu erleben, weil man natürlich kläglich scheitert. Und dann die Profis da auf der Bühne sieht und ich glaube, ich habe Glück gehabt, dass ich dann doch noch mal gemacht habe. Also es hätte auch sein können, dass ich nie wieder auf eine Bühne gehe nach der Erfahrung. Das war schon, ja.
Also hat es dann lange gedauert vom ersten zum zweiten Slam oder hast du dann direkt weitergemacht?
Ich glaube, ich habe sogar fast direkt weitergemacht, aber es war so, weil mich jemand gefragt hat und ich
Ja.
bin jemand, der nicht Nein sagen kann.
Okay.
Aber das, also ich habe wirklich, nach dem Tag habe ich gesagt, nee, das mache ich nie wieder. Das war.
Aber du wurdest doch am selben Tag gefragt, ob du dann.
Nee, das war
Nee,
dann
ah, später,
später.
okay.
Also es war, ich habe natürlich dann auch schon so ein paar Leute kennengelernt und es
Ja.
gab jemand, der mich da so ein bisschen mit reingenommen hat und der gesagt hat, komm, mach doch mal da mit und so. Aber ich habe für mich war das nach dem Auftritt so, oh nee, das ist nichts für mich, da ich bin da zu schlecht und das war so peinlich, das mache ich nie wieder.
Peinlich, weil du weniger Punkte bekommen hast als die
Auch
anderen?
ja.
Okay.
Also sehr, sehr viel weniger
Sehr viel weniger,
Punkte.
okay.
Ich war aber auch wirklich tatsächlich in dem Line-up die einzige, die irgendwie noch nicht so lange dabei ist. Also da waren Leute wie Hazel Brugger dabei, Philipp Herold. Also das Line-up, das war so hochkarätig. Und ich war dann die da mit ihrem ersten geschriebenen Text da auf der Bühne steht und kläglich scheitert vor, boah, wie viele Leute kommen denn kurz rein? So
500.
500, das war
Ja,
ja.
ja.
Also ich glaube, so jeder, der mit Slam anfängt, der sollte sich erstmal irgendwie ein kleineres Publikum und so einen kleineren Slam, der vielleicht ein bisschen familiärer ist, um da irgendwie einzusteigen, weil ja, also das war schon, ja.
Also würdest du es nicht empfehlen, direkt groß anzufangen?
Weiß ich nicht. Ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber für mich wäre es im Nachhinein besser gewesen, ich hätte mir erstmal so einen
Okay.
kleineren Slam gesucht.
Und der zweite Slam, wo war der?
Der zweite Slam? Boah, da muss ich jetzt echt überlegen.
Ja, das ist immer so der Erste,
Das ist
der
so
bleibt
der
im
Erste, der
Kopf und der
bleibt
Zweite.
total im Kopf und so. Und dann. Ich glaube, der zweite Slam war in Bingen. In diesem Martinskeller. Ich glaube, den gibt's gar nicht
Ich
mehr.
war da noch nie.
Das war dann schon. Da habe ich dann gedacht, ja, das ist eher so kleiner und da
Ja.
waren auch einige Leute, die jetzt nicht ganz so die Profis sind, aber Theresa Hahl war auch im Line-Up drin. Also es war dann
Okay.
eigentlich so der zweite Schlag nochmal so, okay.
Also hast du dich direkt in Konkurrenz mit den anderen Slammern gesehen? Du hast direkt den Wettbewerb sehr ernst genommen.
Ja, ich glaube, am Anfang ist es, ich weiß es gar nicht, eigentlich ist es mir, obwohl, ich glaube, das ist schon eher so nach den Jahren erst so gekommen, dass mir das Gewinnen und so gar nicht mehr so wichtig ist. Ich glaube, man rutscht da am Anfang so rein und vergleicht sich natürlich mit den anderen Leuten. Und wenn man dann am Anfang natürlich auch direkt dann scheitert, dann ist es nicht so ein schönes Gefühl. Und dann fragt man sich schon, ist es vielleicht doch nicht so das, was man machen sollte.
Aber kam dann auch Feedback von jemandem oder von den Zuschauern oder anderen Slammern zu deinen
Nee, so
Texten?
am Anfang gar
Nee, gar
nicht.
nichts.
Ich muss auch sagen, mein erster Text, der war richtig, naja, was heißt schockierend? Mein Vater sagt immer, wenn man dich auf der Bühne gesehen hat mit dem Text, hätte man gedacht, du gehst von der Bühne und bringst dich gleich um. Also es war schon so, der Text hieß Todessehnsucht. Also das
Okay.
war so, ja, der war schon so sehr in die Richtung so.
Und wieso hast du diesen Text ausgesucht für deinen ersten Auftritt?
Das war der erste Text, den ich geschrieben habe.
Und davor hast du nichts geschrieben.
Ja, doch, ich habe mit 13 angefangen, ich habe mich mit 13 also an den damaligen Familiencomputer gesetzt und habe gesagt, so Papa, ich schreibe jetzt ein Buch. Und dann habe ich angefangen, einen Roman in Anführungszeichen zu schreiben mit 13. Ich glaube, den habe ich nie zu Ende geschrieben. Irgendwo gibt's den bestimmt noch auf der Festplatte. Aber doch, ich habe schon früher geschrieben. Viel Geschichten und dann so vor 8 Jahren schon auch wirklich dann in die Lyrikrichtung. Und das ist so das, was geblieben ist.
Und du hast ja gesagt, dass du auch weiterhin schreiben willst. Willst du dann auch in die Lyrikrichtung irgendwas schreiben, das auch veröffentlicht werden sollte oder nur in philosophischer Sichtweise, also an der Uni?
Ich glaube, da will ich mich gar nicht so begrenzen. Also ich würde gern beides irgendwie machen, weil natürlich die eine Seite, was mit Poetry Slam zusammenhängt, schon eher so meine lyrische Seite ist, was ich jetzt schon etwas länger mache. Aber auf der anderen Seite bin ich natürlich schon auch daran interessiert, so auf wissenschaftlicher Basis in der Philosophierichtung ein bisschen was zu machen. Was natürlich ja auch gewollt ist, wenn man irgendwann mal an der Uni ist, also da bleibt es ja nicht aus, dass man wissenschaftlich veröffentlichen muss,
Also
wenn man denn überhaupt
man muss.
so weit kommt.
Ist es
Also,
schwierig, so weit zu kommen?
naja, die Konkurrenz ist halt nicht schlecht und werden halt richtig gute Leute nur gesucht. Auf der anderen Seite ist es so, ich kann da jetzt aber auch nur für unsere Uni sprechen, es ist schon so, dass halt ja momentan so ein Mangel herrscht. Also es gibt viele Dozenten, viele Professoren, die aufgehört haben oder aufhören und Stühle frei sind, die aber jetzt erstmal nicht besetzt werden. Und aber halt auch wirklich gute Leute gesucht werden. Also da kommt halt dann auch nicht jeder hin.
Und wie sieht es mit Verhältnis Frauen-Männer aus? Sind viele Frauen in diesem Bereich tätig?
Weniger als Männer. Also das ist auch in der Schiene auf jeden Fall Männer dominierend.
Also würdest du auch sagen, dass es schwieriger für eine Frau ist, in diesen Bereich vorzudringen oder Fuß zu fassen?
Ich glaube, dass es in jedem Bereich so ist, wenn man mal,
In jedem.
ja, glaube ich schon.
Also würdest du eine generelle Benachteiligung der Frau
Auf
sehen?
dem Arbeitsmarkt auf jeden Fall.
In jeglichem Bereich.
Vielleicht nicht im Pflegebereich,
Okay.
aber ansonsten ja. Also gerade auch so in was Universitäten angeht, glaube ich das schon auf jeden Fall. im wissenschaftlichen Bereich.
Und wie kann man dagegen vorgehen?
Das ist eine gute Frage. Also ich weiß zumindest auch, dass Frauen immer noch weniger verdienen als Männer, auch in den Bereichen, obwohl sie genau dasselbe machen oder gleichwertige Sachen machen.
Denkst du, dass Feminismus da helfen kann? Also die Art von, naja, es gibt ja verschiedene Arten von Feminismus. Also eher den aggressiven Feminismus, wo die Rechte eingefordert werden. Und eher das schon feministische Einstellungen haben, aber diese nicht so aggressiv nach außen
Ich weiß
darstellen.
nicht, ob man sagen könnte, dass das helfen würde, weil diesen Feminismus gibt's ja schon. Und ob sich da bis jetzt schon was geändert hat, würde ich nicht sagen. Und ich glaube, dass es halt auch in diesen Arbeitswelten so festgefahren ist und irgendwie so eine unausgesprochene Regel ist, obwohl man immer sagt, ja, nee, auf keinen Fall, wir sind ja jetzt schon so weit, dass wir eben genau diese Benachteiligung nicht haben wollen, glaube ich trotzdem, dass es irgendwie, ohne dass man wirklich darüber nachdenkt, trotzdem so gemacht wird.
Wäre es zum Beispiel für eine Quote an Frauen in philosophischen Führungspositionen?
Das wäre eine Überlegung, auf jeden Fall.
Aber würde das nicht der Qualität entgegenwirken? Also, dass man eine bestimmte Anzahl von Frauen da haben muss, egal wie qualifiziert sie sind?
Das auf jeden Fall. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass es weniger Frauen sind, die qualifiziert sind, aber natürlich würde das an der Qualität wahrscheinlich, wenn es ein Muss ist, nimmt man ja dann jemanden, um der Quote zu entsprechen, weil man es muss, und vielleicht würde man jemanden qualitativ hochwertigeren eigentlich auf eine Position setzen, der dann vielleicht eben nicht eine Frau ist. Das finde ich sehr schwer, weil ja.
Stell dir mal vor, du bekommst einen Job, einen Platz in der Philosophie, und dann wüsstest du, dass dieser Platz nur für dich da ist, weil es eine Quote gibt. Würdest du dich da schlechter fühlen?
Ja, auf jeden Fall. Weil ich ja dann nach der Quote beurteilt werde, um diese zu erreichen oder zu erhalten. Und das
aber du bist ja trotzdem zu diesem Job gewählt worden.
Ja, aber in erster Linie ja nicht wegen meiner Qualität, sondern um der Quote zu entsprechen. Also das ist ja eine ganz andere Intention, die dahinter steckt dann.
Naja, das weißt du ja nicht. Das ist ja, du hast dann auch bestimmte Qualitäten, die für diesen Job geeignet sind, und das ist halt nur so, dass du die beste Frau gewesen bist, die für diesen Job geeignet war. Ist es weniger wert, als der Beste überhaupt zu sein?
Das, glaube ich, ist dann auch wieder eine Sache, wie man es sieht.
Genau.
Könnte man jetzt so oder so sehen. Ich weiß gar nicht, wie ich es sehen will.
Ja.
Das ist total schwierig.
Es ist schwierig, ja. Gut, kommen wir zu einem großen Thema, das für dich eine sehr große Bedeutung einnimmt. Goethe.
Ja.
Du bist Fan von Goethe, du bist fanatischer Goethe-Verehrer,
ja. Ja.
Verehrerin. Wie kam es dazu? Oder wann hast du das erste Mal von Goethe gelesen oder gehört?
Ich komme auch von der Realschule ursprünglich.
Ja.
Also ich war in der Realschule und ich muss dazu sagen, ich habe damals mein Gymnasialempfehlung nicht bekommen, weil ich in der Grundschule in Deutsch so schlecht war. Und dann bin ich auf die Realschule gekommen und habe einen Lehrer bekommen in Deutsch, unter anderem in Deutsch, auch in Geschichte, Sozialkunde. Der war irgendwie, der hat den Unterricht ganz anders gemacht. Er war ein sehr strenger Lehrer, hat auch sehr viel gefordert, war aber ein unheimlich fairer Mensch. Und bei dem hat es auf einmal irgendwie Spaß gemacht. Und ich habe schon immer viel gelesen und der hat irgendwann dann auch mal unter meinen Aufsatz geschrieben, man merkt, dass du viel liest. Und der hat angefangen, mich irgendwie so ein bisschen zu fördern. Und das hat mir Deutsch total Spaß gemacht. Und von heute auf morgen war ich auf einmal die Beste so in Deutsch. Und ja, in der 8. Klasse haben wir ein Projekt gehabt, dass jeder in einer Gruppe war, die ein bestimmtes Werk vortragen musste. Und wir mussten die Wahlverwandtschaften von Goethe vortragen. Und das war so die erste Berührung mit Goethe. Wir haben dann später in der 9. Klasse und in der 10. bei ihm auch andere Werke von Goethe gelesen. Und mich hat das fasziniert. Ich habe das gelesen, wir haben uns damit beschäftigt. Und auf einmal wollte ich viel mehr lesen und habe dann angefangen, alles, was mir von Goethe in die Finger kam, zu lesen. Und die Art und Weise, wie er geschrieben hat, wie auch sein Leben war, hat mich so fasziniert, dass ich ja, also mich seitdem sehr intensiv mit Goethe beschäftige.
Und was fasziniert dich mehr, sein Leben oder sein Werk?
Das kann ich gar nicht so sagen. Ich finde beides faszinierend, weil er einfach so ein Universalgenie war. Er hat sich eben nicht nur für die Literatur und so interessiert, sondern für alles andere auch und hat in der Naturwissenschaft viel geforscht, hat sich für Medizin interessiert, hat ja ursprünglich Jura studiert, aber auch nur, weil sein Vater das wollte. Und ja, es ist so dieses Gesamtpaket, was er halt auch aus seinem Wissen, aus seiner Forschung dann in der Literatur umgesetzt hat.
Also wäre Goethe für dich weniger interessant, wenn du nichts von seinem Leben wissen würdest und nur die Werke gelesen
Ja,
hättest?
auf jeden Fall. Weil ich glaube, man nur richtig auch die Werke versteht und erst wirklich begreift, was in diesen Werken alles so drinne steckt, wenn man seine Geschichte kennt oder seine Biografie kennt und auch das kennt, womit er sich noch so beschäftigt hat. Weil da findet man so viele Sachen wieder in den Werken. Das ist unglaublich.
Also ist es spannender, die Werke zu lesen, wenn man weiß, in welchen Umständen oder welche Hintergründe.
Ja, auf
Okay.
jeden Fall. Das finde ich schon. Ich weiß nicht, ob das für andere so ist. Für mich ist es aber auf jeden Fall so.
Und anders gefragt, würdest du Goethes Leben genauso interessant finden, wenn er nichts geschrieben hätte?
Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich nicht so interessant, wie wenn er. Doch, ja, ich würde sagen, gar nicht so interessant. Also ich finde einfach diese Kombi so. Die gehört irgendwie so zusammen. Also er hätte nie so schreiben können, wenn er nicht so viel anderes noch erlebt hätte und sich für andere Sachen interessiert hätte.
Stell dir mal vor, Goethe würde jetzt durch diese Tür kommen. Was würdest du ihn fragen wollen?
Oh Gott, ich würde ihn wahrscheinlich sehr viel fragen wollen. Ich glaube, ich würde ihn wirklich viele Fragen über seine Werke stellen, ob er das wirklich so gemeint hat, wie das immer interpretiert wird. So manchmal, wenn man so in der Schule sitzt und dann Interpretationen von Faust oder Werther machen muss, die ja irgendwie immer so ein bisschen schon vorgeprägt ist. Also es gibt ja schon viele Lehrer, sag ich mal so, die ihre bestimmte Interpretation haben und so muss die dann auch sein. Und manchmal denke ich mir, ich glaube, wenn Goethe hören würde, wie wir heute in der Schule seine Werke interpretieren, der würde sich im Grab umdrehen. So, das fände ich sehr interessant, weil wahrscheinlich würden viele so Intentionen, die er hatte, um ein Werk zu schreiben, ganz anders sein, als wir das heute interpretieren.
Ja, gibt es auch andere Schriftsteller, die du interessant findest oder die annähernd an Goethe herankommen?
Nein, keiner. An Goethe kommt absolut keiner ran. Aber es gibt schon jemand, den ich sehr gerne lese, das ist Nicholas Evans. Das ist ein australischer Schriftsteller, der lebt auch noch. Und dem seine Bücher faszinieren mich in der Hinsicht, dass er unheimlich tolle Naturbilder schaffen kann. Und das ist was, was Goethe auch sehr gut konnte. Was mich an Goethe auch sehr fasziniert hat, was ich sehr gerne lese. Und das ist was, was Nicholas Evans auch unheimlich gut kann.
Aber nicht so gut wie Goethe.
Nein.
Nein.
Goethe ist. Da kommt keiner ran.
Was ist dein Lieblingswerk von Goethe?
Tatsächlich die Leiden, die Wahlverwandtschaften.
Wahlverwandtschaften.
Ja, auf jeden Fall. Also die Wahlverwandtschaften.
Also direkt das erste hat.
Ja,
hat den
ja,
gewissen
vielleicht
Eindruck
auch, weil ich mich dann direkt so intensiv mit dem Werk beschäftigt habe, aber auch so im Nachhinein ist in den Wahlverwandtschaften so viel drinne, so viel Naturwissenschaftliches drinne, so viele Naturbilder drinne, die ist auch echt schön. Und auch von der Thematik her, es ist einfach was man sich auch erstmal überlegen muss, um das schreiben zu können. Also diese Konstellation von den Figuren, das ist schon toll. Wobei ich sagen muss, Faust ist natürlich, ja, ich finde, Faust kann man mit allen anderen Werken gar nicht so vergleichen, weil Faust ist ein Lebenswerk von Goethe gewesen. Das hat er, ja, fast sein ganzes Leben lang geschrieben. Und das ist irgendwie was so außerhalb von allen Werken für mich steht. Weil es irgendwie so sein Lebenswerk ist.
Und Faust 2?
Ja, Faust 2 ist so ein bisschen abgespeckter. Nicht so intensiv wie Faust. Ich glaube, Faust 2 ist eher so eine. Ja, das war dann nochmal so ein Zusatz für ihn.
Zusatz, okay.
Aber nicht sein Lebenswerk.
Könnte sein, dass Goethe da ein bisschen an faulen Äpfel geschnuppert hat.
Das war Schiller.
Ja, aber die waren so.
Ja, Goethe hat viel Rotwein getrunken. Vielleicht liegt es daran. Der hat sehr gerne Rotwein getrunken.
Ja, ja, gut. Nächstes Thema. Goethe haben wir gut abgespeist. Musik ist auch eine große Komponente in deinem Leben.
Mhm,
du singst, du schreibst Songtexte für Bands. Erzähl etwas dazu.
Ja, Musik begleitet mich eigentlich mein ganzes Leben lang schon. Mein Papa, der spielt Gitarre und der hat uns früher schon immer Lieder vorgespielt, als wir klein waren, meine Schwester und ich. Und ich habe irgendwann immer mitgesungen und ich konnte gar kein Englisch, aber ich habe irgendwie immer trotzdem das, was ich gehört habe, mitgesungen. Und war dann auch mal im Singkreis und habe, bevor ich in die Schule kam, angefangen Blockflöte zu spielen, so mit 3 Jahren oder so. Also ich konnte noch nicht lesen, aber Noten konnte ich dann schon lesen. Und ja, ich habe immer so für mich gesungen und irgendwann wollte ich dann unbedingt Gesangsunterricht nehmen. Hab dann auch parallel Querflötenunterricht genommen und war dann auch im Orchester. Und ja, so das Singen, das war eher immer so für mich. Ich habe immer so heimlich gesungen und dann, als ich in Gesangsunterricht kam, hat meine Gesangslehrerin mir ständig irgendwelche Auftritte organisiert. Das fand ich immer am Anfang total schlimm, weil ich immer gesagt habe, ja, das kann ich jetzt noch nicht, dafür bin ich noch nicht gut genug oder so. Und dann war ich auch mal kurz in der Band, das hat aber nicht so funktioniert. Das ist immer schwierig, wenn dann so viele Diven aufeinandertreffen in der Musikrichtung.
Bist du auch eine Diva?
Nee, absolut nicht. Gar nicht.
Also waren nur die anderen Divas?
Also es gab in der Band eine sehr große Diva. Und das hat einfach dann irgendwann nicht mehr funktioniert, weil da die Interessen auseinandergegangen sind, jeder was anderes wollte und wenn eine Band nicht als Team funktioniert, sondern jeder versucht, sich da aus der Masse rauszuheben, dann ist das nicht so produktiv. Aber da habe ich auch meine ersten Musiktexte geschrieben für die Band. Und dann.
Haben Sie auch vertont oder ist
Nein, das haben wir dann mal beim. So viele Auftritte hatten wir auch gar nicht.
Mhm.
Wie lange waren die Band da? So ein halbes Jahr oder so hat die existiert und dann war auch Schluss. In dem halben Jahr hatten wir so ein paar Auftritte und das. Und dann, ja, war ich so. Hab ich mit meinem Papa viel gemacht. Und hab halt so viel für mich gesungen und hat dann mit meinem Papa öfter mal Auftritte, Familienfeiern oder sowas. Und der, ja, das ist, machen wir heute noch immer mal wieder. Und ja, dann habe ich einen anderen Musiker kennengelernt, der viel auch so Werbung vertont, der das so ein bisschen professioneller macht und auch an vielen Song-Contests teilnimmt. Und für den habe ich ein paar Texte geschrieben. Da sind auch einige Lieder entstanden, die in Italien oder Spanien im deutschen TV-Radio laufen. Also das ist ganz lustig. ja. Ja,
Also eher für spezielles Publikum.
genau. Also damit bin ich noch nicht berühmt geworden. Werde ich auch nicht, glaube
Würdest du
ich.
gern?
Nee.
Wieso nicht?
Weiß ich nicht. Obwohl mit den Texten vielleicht schon, also, aber jetzt so musikalisch gesehen ist, glaube ich, nee, da ist mir dann die Literatur so doch lieber.
Aber würdest du gerne mit Literatur berühmt werden?
Ich glaube, berühmt ist da der falsche Ausdruck. Ich würde eigentlich lieber sagen, ja, eine breite Masse zu erreichen. Also
Kommt ja
diese,
damit, weil man berühmt ist.
ja, schon. Aber mir geht's eher darum, dass das, was ich damit transportieren will, Themen, die ich ansprechen will, dass die so im Vordergrund stehen.
Also wäre es für dich auch kein Problem, wenn jemand anderes mit deinen Texten berühmt werden würde und du dann die Texte geschrieben hast.
Genau.
Also brauchst du gar nicht die breite Masse vor der Nase.
Nee.
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 Aber wäre das nicht irgendwie, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele Menschen da neidisch wären auf denjenigen, der im Rampenlicht steht und die Lorbeeren einheimst und sie selbst sitzen im stillen Kämmerlein und schreiben die Texte für den Erfolg des anderen.
Ja, das finde ich aber dann, ja, es kommt, glaube ich, auch immer so ein bisschen drauf an, was man damit erreichen will. Also, mir ist es unheimlich wichtig, deswegen schreibe ich ja auch über eher ernstere Texte, um eben genau diese Themen anzusprechen oder dass über diese Themen geredet wird, dass die eine Lobby bekommen, ja. Und das ist mir so wichtig, dass es mir dann, glaube ich, egal wäre, ob das jetzt jemand anderes mit den Texten schafft oder ich jetzt persönlich.
Also geht
Solange ich
es.
im Endeffekt ja sagen kann, ich habe das ja geschrieben. Also,
Aber du bekommst ja nicht die Anerkennung,
ja, das
die.
stimmt schon.
Also geht es hier nicht um Anerkennung. Es geht ja einfach nur um den Impuls, der gesetzt werden soll.
Ja, das ist mir wichtiger.
Also vollkommene Selbstlosigkeit, was Anerkennung und Erfolg angeht.
Das, ja, würde ich jetzt schon sagen. Ob das jetzt
Ja.
tatsächlich der Fall ist, glaube ich, dann noch mal was anderes. Aber so, also wichtiger ist es mir, dass das ein Thema ist. Und in welcher Art und Weise das Thema verbreitet wird oder wer es verbreitet, ist mir dann zweitrangig.
Und bei Poetry Slams, wenn du auf der Bühne stehst, ist dir da die Rückmeldung der Zuschauer oder anderer Slammer wichtig?
Schon, ja. Natürlich auch, um mich zu verbessern. Vielleicht zu gucken, okay, wie könnte ich es schreiben oder was könnte ich machen, dass es noch ein bisschen besser rüberkommt?
Besser? Wie meinst du besser?
Ja, manchmal hat man ja so das Gefühl, dass man jetzt einen Text geschrieben hat, der genau das, also aussagt, was man auch, was man ausgesagt haben will. So, und dass man dann für sich selber so eigentlich auch das Gefühl hat, dass dieser Text auch genauso aufgebaut ist und auch genauso das überträgt. Und wenn man dann manchmal Rückmeldungen bekommt, dann kommt's vielleicht doch nicht so klar rüber, wie man gedacht hat, dass es klar rüberkommt. Also, dass man dann vielleicht doch noch zu sehr versteckt die Sachen in dem Text hat und dass man vielleicht doch noch eher ins Detail gehen muss oder eher was noch drastischer darstellen muss, um wirklich ein Augenmerk dafür zu bekommen.
Also ist die Meinung anderer wichtiger als deine Meinung?
Das würde ich nicht sagen.
Aber wenn du deine Texte danach auslegst, wie sie von anderen wahrgenommen werden, dann ist es ja so, dass du die Meinung anderer über deine eigene stellst.
Ja, schon. Aber ich habe ja trotzdem noch eine eigene Meinung über den Text und ich habe mich ja auch dafür entschieden, so einen Text zu schreiben. Also es ist ja schon so, dass die Meinung von mir auch wichtig ist, weil ich mich ja dafür entschieden habe, genau diesen Text zu schreiben und auch vielleicht an dem Abend genau diesen Text zu machen.
Ja, du hast dich für die Idee entschieden, aber wie diese Idee umgesetzt wird, ist eher für dich eine kollektive Entscheidung, anstatt die eigene.
Das würde ich jetzt nicht so sagen. Weil jetzt jemand zu mir sagen würde, ja, mit Prosa könntest du den Text irgendwie besser machen, dann würde ich wahrscheinlich dagegen tendieren, weil ich nicht jemand bin, der Prosa schreibt.
Okay, also die Form muss schon lydisch sein. Aber wie diese lydische Form umgesetzt wird, da lässt du dir gerne die Karten schauen und also andere mitreden lassen.
Ja, das heißt ja noch nicht, dass ich das auch so umsetze. Also es ist ja, ich finde es unheimlich wichtig, also das Feedback zu bekommen und auch konstruktive Kritik zu bekommen. Und weil man natürlich manchmal ja auch in seinen Text so festgefahren ist und den Text ganz anders wahrnimmt als dann vielleicht das Publikum oder Kollegen das machen. Und deswegen finde ich das auch unheimlich wichtig. Und dann muss man noch mal drüber nachdenken, ob man das vielleicht dann doch noch mal an den Text rangeht und noch mal anders umsetzt.
Wissen es in der Poetry Slam Szene gibt es viel Feedback, also konstruktives Feedback, oder ist eher so, dass naja, eher wenig Nützliches von anderen kommt?
Vom Publikum oder von anderen Slammern ernst?
Sowohl als auch.
Also es kommt total aufs Publikum drauf an. Also es gibt manchmal Situationen, wo auch Leute nach dem Slam zu mir kommen und mit mir über meinen Text reden oder Kritik üben oder auch sagen, das und das fand ich gut oder so. Manchmal hast du ein Publikum, was sehr verhalten ist, was auch währenddessen du auf der Bühne stehst, das Gefühl hast, du erreichst das Publikum nicht. Also oft ist es ja wichtig, dass du währenddem du den Text machst und auf der Bühne stehst, schon auch irgendwie so eine Reaktion vom Publikum kriegst. Ob das jetzt irgendwie Gesichtsausdrücke sind, ob das irgendwelche Rufe sind oder also diese Connection, die ist ja,
Die brauchst
die brauche ich schon. Und es gibt aber auch schon Situationen, wo diese Connection gar nicht stattgefunden hat, wo man manchmal das Gefühl hat, da sitzt gar keiner vor dir, weil du absolut nichts zurückbekommst. Und ja, das finde ich schon wichtig, weil das auch irgendwie schon immer so ein Gefühl gibt, okay, wie wird der jetzt aufgefasst, der Text und wie nicht. Und bei Kollegen ist es, glaube ich, kommt es immer drauf an, wer das ist. Also es gibt einige Slammer, mit denen ich sehr viel zu tun habe, die ich sehr oft auf Slams sehe, mit denen ich auch öfter mal auf Tour bin. Und das sind schon auch so Freunde für mich. Und da redet man schon auch über die Texte des anderen und gibt Tipps oder sagt hier, das ist was, was du dir vielleicht nochmal angucken könntest oder nicht. Also da ist dieser Austausch da. Aber in der breiten Masse ist es schon eher wenig, dass andere Slammer auf einen zugehen und sich über deinen Text äußern.
Wie
Zumindest
wurden
ist das
Kollegen denn
meine.
sich sonst geäußert? Also wo würdest du den Fokus der breiten Slammerschaft sehen? Also worüber wird geredet, deinem Eindruck nach?
Das finde ich sehr schwierig. Es gibt Slammer, mit denen man so gar nicht redet, wo so gar nicht so die Connection stattfindet, auch nicht Backstage, wo so jeder irgendwie für sich ist. Es gibt natürlich auch einige, die vor ihrem Auftritt irgendwie so in sich gehen müssen und nochmal alleine und vielleicht nochmal ihren Text durchgehen müssen, wo man dann sagt, okay, der will jetzt gerade nicht mit mir reden. Und ja, das ist unterschiedlich. Es gibt Gespräche über, ja, wie war dein letzter Slam? Oder ich habe gehört, du warst da und da, wie war's oder so. Also es ist oft eher auch auf einer oberflächlichen Art und Weise so ein Smalltalk mit den Leuten, die man öfter trifft, mit denen man dann schon auch eine freundschaftliche Basis hat, ist es anders. Aber das ist zumindest in meinem Fall eher eine geringere Zahl.
Und hast du selbst Rituale, die du vor einem Auftritt zu erledigen hast, damit der Auftritt gut wird?
Nee, so ein Ritual habe ich nicht.
Text
Ich,
durchgehen, irgendwie
ja,
auf
also
Holz klopfen.
manchmal gehe ich noch mal einen Text durch. Es kommt drauf an, ob es ein älterer Text ist oder jetzt ein Text, den ich noch nicht so oft gemacht habe. Wobei ich auch schon die Erfahrung hatte, wenn man den Text zu oft durchgeht, steht man auf einmal auf der Bühne und dann ist die Gefahr größer, einen Texthänger zu haben, als wenn man den Text vorher nicht so oft durchgegangen ist. Aber also mir hilft es immer, wenn ich total in dem Text drinne bin, wenn ich den Text fühle. Und dann ist es auch oft so, dass ich für mich am Ende sagen kann, das war ein guter Auftritt, das war für mich in Ordnung heute Abend. Natürlich gibt es auch Tage, wo man das nicht irgendwie abrufen kann. Ja, so einen Tag hat jeder mal. Und da ist dann irgendwie immer so ein Gefühl, ja, nee, heute war ich irgendwie so gar nicht so im Text drin, heute habe ich nicht so gefühlt und heute fand ich mich auch nicht so gut. Da ist man dann eher nicht so zufrieden mit dem Auftritt.
Du hast ja gesagt, dass am Anfang dein erster Slam, der war ja vor großem Publikum mit namhaften Slammern, und da hast du dich nicht gut gefühlt, weil du so, du hast gesagt, gescheitert bist im Vergleich zu den anderen. Und wie ist es heute? Ist es heute zum Beispiel so ein Abend, an dem ein Text gefühlt für dich perfekt funktioniert hat und dann kommt keine gute Wertung oder der Applaus ist nicht laut genug? Ist es dann für dich trotzdem ein erfolgreicher Abend gewesen, wenn du den Text gefühlt hast und wenn er für dich optimal verlaufen ist, auch wenn die Wertung nicht so war?
Ja, auf jeden Fall. Das würde ich auf jeden Fall sagen, weil es für mich mittlerweile auch gar nicht mehr so wichtig ist zu gewinnen. Also früher war das eher so, oh, schon wieder nicht gewonnen oder schon wieder nicht ins Finale gekommen und du bist einfach zu schlecht. Und heute liegt der Fokus bei mir wo ganz anders, nämlich darauf, eben Themen dem Publikum zu geben, die eben nicht so besprochen werden.
Und am Anfang war das nicht so.
Nee, am Anfang war das nicht so.
Welche Themen waren es da?
Ja, da waren es eher so melancholische Themen, romantische Themen in einem Gedicht verpackt, so schon auch was einen Hintergrund hat, aber nicht so in dem Maße, wie es mittlerweile der Fall ist. Also ich habe Texte, in denen geht es um Organspende, in denen geht es um Bulimie, um Akzeptanz anderer Leute, die vielleicht nicht so in der Gesellschaft anerkannt sind. Und das sind oft Themen, die in der Gesellschaft generell so ein bisschen tabuisiert sind. Und ich habe mir selbst auch so ein bisschen die Aufgabe auferlegt, genau diese Themen auf die Bühne zu bringen, weil ich als Künstlerin das Privileg habe, auch eine Masse an Leute zu erreichen. Und wenn ich jetzt an einem Abend so einen Text mache und eine Person nach dem Auftritt zu mir kommt und sagt, hey, der Text, der hat mich berührt oder der Text, der hat mich zum Nachdenken gebracht, dann finde ich das viel mehr wert, als einen ersten Platz zu machen. Das war aber auch ein Prozess, der sich so mit den Jahren erst so...
Wie war dieser Prozess?
Ja, eben, dass es für mich nicht mehr wichtig ist, zu gewinnen.
Aber wie kam dieser Umschwung? Wie kam... Das muss ja einen Impuls gegeben haben für die Veränderung.
Ja, ich hatte eine Zeit, wo ich gar nichts gewonnen habe und irgendwann auch so davor stand zu sagen, hier, ich höre total auf damit, das ist nichts für mich, ich komme nicht mal ins Finale oder so. Das war so, ein Jahr war bei mir irgendwie der Wurm drin, da habe ich nichts gewonnen, da bin ich nicht mal weitergekommen und da habe ich dann für mich so irgendwann gesagt, dass nee, das mache ich nicht mehr und ich höre auf. Und irgendwann habe ich angefangen, das ein bisschen anders zu sehen. Eben nicht nur darauf zu gucken, okay, wie ist es jetzt, nicht da zu stehen auf der Bühne und einen ersten Platz zu haben oder zu gewinnen oder weiterzukommen. Und habe mich an den Sachen festgehalten, die so außerhalb passiert sind. Nämlich, dass Leute zu mir gekommen sind, wenn es nur eine Person war, die gesagt hat, hier... Das hat mich berührt und das habe ich erlebt und das hat mir jetzt geholfen irgendwie in meiner eigenen Entwicklung. Und da habe ich dann schon angefangen drüber nachzudenken, ob das nicht vielleicht mehr wert ist.
Und gibt es auch Leute, die dich dauerhaft verfolgen, also Fans? Hast du Fans?
Das weiß ich gar nicht so.
Nee, wenn du sagst, dass du, wenn Leute zu dir kommen,
also sagen... Also es gibt schon ein paar Leute, die mir auch dann nach meinem Auftritt geschrieben haben und gesagt haben, hier, so, ne, die auch immer mal wieder auf einem Auftritt da sind, wenn ich in der Nähe dort bin. Es gibt auch Leute, die mich schon gefragt haben, ob ich nicht jetzt langsam mal ein Buch rausbringen könnte. Also da ist schon das Interesse dann da, dass auch mehr gelesen werden will, mehr gehört werden will. Aber jetzt zu sagen, ich habe da richtige Fans, die mich irgendwie verfolgen und überall, das würde ich jetzt nicht sagen. Vielleicht weiß ich nicht davon, aber...
Geheime Fans. Stalker.
Ja, nee, also natürlich gibt's so ein paar, so die du aber halt auch privat vielleicht kennst, die dann sagen, ey, ne? Aber ja, so eher dann so Sachen halt.
Ja, du hast ja gesagt, dass ein paar Fans Bücher von dir lesen wollen und da, ich habe gehört, dass da was in der Mache sein soll.
Ja.
Was?
Ich bin jetzt gerade dabei, meinen ersten Gedichtsband rauszubringen im Eigenverlag. Und ja, das dauert auch nicht mehr lang. Also geplant ist so in den nächsten 2 Monaten, dass er rauskommt. Es hängt jetzt noch ein bisschen am Cover, das noch gestaltet werden muss. Aber die Rohfassung ist fertig und kann eigentlich fast schon gedruckt werden dann, wenn das Cover fertig ist.
Und wie war die Arbeit am Gedichtband?
Es war ein bisschen nervenaufreibend, weil es doch schon so ein paar Texte gab, die so fraglich für mich waren, ob ich die reinbringe oder ob ich die nicht reinbringe, weil es da Texte gibt, die sehr persönlich sind. Und da habe ich mir dann schon so ein bisschen Gedanken gemacht, ob das vielleicht zu persönlich ist und zu privat ist, um diese Texte zu veröffentlichen. Aber
sind sie reingekommen?
Sie sind reingekommen.
Okay.
Also ich habe mich am Ende dann doch dafür entschieden, die Texte reinzubringen.
Also es wird ein sehr privater und persönlicher Gedichtband.
Nicht nur, aber auch. Also es sind Texte dabei, die sehr privat und sehr persönlich sind. Es sind aber auch Texte dabei, die jetzt nicht so privat persönlich sind, die jetzt nicht mit irgendwas in meinem Leben verbunden sind.
Aber ist es bei dir öfter so, dass du aus wirklich in Erfahrungen schöpfst, also dass deine Texte autobiografisch sind?
Ja, sehr oft. Also fast ausschließlich sind es Texte, die auch von der Thematik her privat oder in meinem Leben eine Rolle gespielt haben.
Ist es für dich wichtig, dass du authentisch oder dass die Texte auf wirklichen Erfahrungen basieren? Macht es für dich einen Text besser, wenn er wirklich erlebt worden ist?
Nee, nicht unbedingt. Aber für mich habe ich den Anspruch an meinen Texten schon. Weil ich finde, dass ich solche Themen viel besser formulieren kann, viel besser transportieren kann, als jetzt Themen oder Erlebnisse, die ich fiktiv gestalte.
Und wie ist es bei anderen? Findest du es auch interessant oder wenn zum Beispiel auf der Bühne gibt es diese Diskussion, ob man Erlebnisse, schwierige Erlebnisse, die man wir nicht wirklich selbst erlebt hat, auf die Bühne bringen kann, um dadurch ein bestimmtes Thema auf die Bühne zu bringen, aber es eben nicht aus persönlichen Erfahrungen heraus, sondern fiktiv. Findest du es schlimm, wenn Leute solche Themen auf die Bühne bringen, obwohl sie sie nicht selbst erlebt haben?
Nee, das finde ich überhaupt nicht schlimm. Ich finde es eigentlich sehr gut,
Ja.
weil ich es sehr wichtig finde, solche Themen eben auf die Bühne zu bringen.
Welche Dinge?
Na, halt vielleicht so ein paar Themen, die viel zu wenig angesprochen
Zum
werden.
Beispiel?
Ja, wie zum Beispiel Themen, die ich auf die Bühne bringe, wie Organspende oder ja, doch, das finde ich auf jeden Fall. Ich
Und dann
finde
ist auch egal, ob es jetzt autobiografisch ist oder fiktiv.
ja, es ist ja eine andere Art, einfach nur das Thema anzugehen. Wobei man schon sich dann mit dem Thema auch beschäftigen sollte. Also, wenn es dann ein Thema ist, was irgendwie nicht realistisch auf die Bühne gebracht wird, in dem Sinne, dass vielleicht Informationen in dem Text drinne sind, die, ja, falsch ist vielleicht das falsche Wort, aber einfach nicht der Realität entsprechen, dann finde ich das schon sehr fraglich. Also wenn man ein Thema nicht selbst erlebt hat und es auf die Bühne bringen will oder auf irgendeine Art und Weise künstlerisch darstellen will, dann finde ich, sollte man sich schon erst mit dem Thema mal beschäftigen und einen gewissen, ja, gewisse Informationshorizont haben, um das auch wirklich bearbeiten zu können.
Ja.
Und ich glaube, nur dann kann es auch authentisch auf der Bühne sein.
Ja, wie vielleicht im Hintergrund etwas zu hören war, hier sind so kleine Tippelschildchen zu hören gewesen. Du hast einen Hund.
Ja.
Wie heißt sie?
Sie. Mein Hund oder unser Hund, der Hund meines Freundes und mir, das ist die Whisky. Ja,
Wie lange hast du sie schon?
die Whisky haben wir seit letztem Jahr Juli. Da war sie ein halbes Jahr alt und da haben wir sie aus dem Tierheim geholt und
Ja.
seitdem lebt sie bei uns.
Und wie gestaltet sich das Zusammenleben?
Ja, ich habe ja vorher schon viel mit Hunden gearbeitet, also hatte Pflegehunde, Hunde, mit denen ich trainiert habe und so. Und der Wunsch nach einem eigenen Hund war schon lange da, aber die Zeit hat halt gefehlt mit Studium und Nebenjob und Auftritten etc. War es immer so, dass ich gesagt habe, ich möchte dem Hund das nicht antun. Und seitdem wir jetzt zusammen wohnen, ist ja dann eher mal jemand da. Und da haben wir uns dann für entschieden, einen Hund aus dem Tierheim zu holen. Und ja, das gestaltet sich sehr, sehr schön, sehr aufregend. Es ist halt schön auch so mitzubekommen, wenn ein Hund so älter wird. Also, wie gesagt, sie war ja ein halbes Jahr, knapp 5 Monate, als wir sie bekommen haben. Und Erziehung ist natürlich eine große Frage. Also, natürlich hat man seine Vorstellungen, wie sein Hund sein soll. Und der Charakter macht es dann manchmal etwas schwieriger.
Wie ist ihr Charakter?
Ja, sie ist eigentlich ein sehr lieber, ausgeglichener Hund, aber auch sehr temperamentvoll. Also sie ist sehr aktiv, nicht nur körperlich, sondern auch geistig sehr fordernd. Und das muss man natürlich halt auch mit in den Alltag einbinden. Also wenn die nicht genug Auslauf bekommt oder nicht genug fürs Köpfchen kriegt, dann fordert die das auf andere Art und Weise ein, ob das dann irgendwelche Strümpfe sind, die sie klaut oder Sachen, die sie anfängt anzuknabbern. Also das, ja, das ist schon eine Herausforderung.
Und was für eine Rasse ist das?
Das wissen wir gar nicht so. Also es ist ein Mischling offiziell, aber wir gehen stark davon aus, dass ein belgischer Schäferhund drin ist und ein Windhund drin ist.
Windhund, also ist es schnell.
Ja. Sehr schnell. Also das sieht man auch, wenn sie läuft. Die läuft wie ein Windhund. Die hat total den Gang von einem Windhund und wenn die anfängt zu rennen, dann sieht man das sehr.
Und wie versteht sie sich mit anderen Hunden?
Sehr gut. Das ist sehr positiv gewesen, dass dem Tierheim, dem wir sie geholt haben, also deren Philosophie ist es, Hunde wirklich im Rudel zu halten. Und davon hat sie meiner Meinung nach sehr profitiert, weil sie halt von klein auf, seitdem sie in dem Tierheim war, nichts anderes kannte, als mit anderen Hunden zusammenzuleben. Und das hat sich auch bestätigt, weil ich noch einen Pflegehund habe. Und das war auch Priorität, dass die zwei sich verstehen, sonst funktioniert das nicht. Und das hat auch sehr gut funktioniert und mittlerweile sind die auch ganz gute Freundinnen geworden. Mein Pflegehund ist schon ein bisschen älter und natürlich nicht so agil.
Ach, die Emma,
Ja, doch schon,
die
oder?
springt immer an mir hoch, wenn ich hier bin.
Die freut sich, die
Ja,
mag dich.
ja.
Ja, aber doch, die zwei, die verstehen sich ganz gut und ja, die Emma ist halt eher so ein Menschenhund. Also die hat's nicht so mit anderen Hunden, die ist eher so menschenbezogen, aber die zwei, die haben sich doch ganz gut zusammengerauft und manchmal sitzen sie auch zusammen irgendwo nebeneinander. Also das
Und die Emma
funktioniert.
sitzt still. Ich habe sie
Ja,
noch nie still sitzen
sie kann
gesehen.
auch
Sie kann.
still
Okay.
sitzen, wenn sie schläft, zum
Yes, ja.
Beispiel. Ja,
Die Emma ist ein Mops.
genau.
Ja,
Die Emma ist ein Mops.
also du hast gesagt, dass sie nicht so agil ist, aber so wie ich sie kennengelernt habe, die ist einmal am Rumhüpfen und am Rumspringen. Oder war das früher noch intensiver, als sie jünger war? Oder seit wann
Ja,
kennst du Emma?
Emma habe ich mit einem Jahr bekommen. Die habe ich jetzt schon 6 Jahre in Pflege.
Also war sie früher noch aktiver, noch
Nee, die war schon immer so.
ausgeflippter?
Die war schon
Die war
immer
schon
so.
immer
Die hat sich auch nicht verändert. Ist auch
so.
nicht weniger geworden. Aber sie ist natürlich jetzt nicht ein Hund, der irgendwie 4 Stunden draußen irgendwie rennen muss. Ja, also das jetzt nicht. Aber, und sie ist jetzt auch nicht so der Spielhund, der jetzt mit Whisky da rumspielt oder mit uns viel spielt.
Ja.
Aber so generell ist sie, ja, ist sie ein sehr aktiver Hund. Also.
Man sagt ja oft, oder ich hab schon mindestens mal gehört, dass der Hundebesitzer und der Hund sich charakterlich anpassen, wenn sie viel Zeit miteinander verbringen, oder dass der Besitzer sich einen Hund aussucht, der seinem Charakter entspricht.
Ja, das trifft oft zu.
Trifft es bei dir zu?
Boah, das kann ich gar nicht so sagen.
Bist du eher wie Emma oder wie Whisky?
Boah, das kann ich jetzt so gar nicht beantworten. Das müsstest du jetzt mal jemand anderes fragen, der
Also,
mich
ja.
kennt.
Du willst nicht über dich selbst urteilen.
Na, nee,
Du
das
bist
ist
ja schon ein
echt.
bisschen auch ausgeflippt.
Ja, das ist absolut.
Also eher wie Emma.
Ich glaube, es ist so eine Mischung, so dieses Ausge. Obwohl ja, Whisky ist ja auch ausgeflippt. Also wenn die anfangen, fängt zu spielen, dann ne?
Aber
Aber
sie ist ausgeflippt mit der angezogenen Handbremse, würde ich sagen, oder? Whisky.
und Emma ist es nicht.
Ja. Emma ist total.
Ja, das kann sein. Ja, doch. Also das Ausgeflippte, das trifft auf jeden Fall zu. Und auf der anderen Seite aber auch ruhig. So, Whisky kann sich hinlegen und mal
Ja, sie liegt jetzt gerade mit
relaxen.
den Pfoten in der Sonne und lässt Gott einen guten Mann sein, oder wie man das sagt.
Ja, das kann ich auch.
Ja. Okay, kommen wir auch zum Abschlussthema. Ausgeflippt. Du hattest mal eine ausgeflippte Zeit in deiner Jugend. Du warst in der Punkszene unterwegs und dein Bühnenbeiname ist ja auch die Rote Powerfrau. Das kommt daher, dass deine Haare rot sind. Magst du etwas über deine Punkzeit erzählen?
Oh ja, meine Punkzeit. Naja, ich sag mal so, ich bin da eigentlich mehr oder weniger reingerutscht. Da, wie alt war ich da? So 14 ungefähr. Da hatte ich eine Freundin gehabt, mit der ich viel unternommen habe, und die ist so ein bisschen in dieser Szene gewesen. Nicht äußerlich, aber halt so mental vielleicht, wenn man das so ausdrücken will. Und ich habe dann ja irgendwann so von einem Tag auf den anderen mein komplettes Äußeres
Was ist
geändert.
passiert?
Also ich war vorher so eher eine, die dann schon eher mal püppchenhaft sich angezogen hat mit Glitzertop und engen Hosen und sowas. Und das war dann auf einmal so von heute auf morgen nicht mehr angesagt. Und dann bin ich in die Stadt gegangen, bevor ich dann diese Clique getroffen habe, zu der ich dann dazugehören wollte. Und habe mir dann schwarze Klamotten gekauft und habe mir die Haare bunt gefärbt. Und ja, und habe dann auch angefangen, meine Klamotten selbst zu schneidern und zu machen. Und viel mit Nieten, viel mit Sicherheitsnadeln und so und Pads.
Wie haben deine
Und
Eltern reagiert?
ja, meine Eltern, die waren, glaube ich, erst mal so ein bisschen schockiert. Die haben auch, selbst meine Freundin damals hat gedacht, dass das eine Phase wäre und dass das bald wieder vorbei ist. Also keiner hat wirklich daran geglaubt, dass ich das so aus mir heraus mache, sondern eher um anderen zu gefallen oder irgendwo dazuzugehören. Ich habe immer noch bunte Haare. Ich ziehe mich auch immer noch nicht unbedingt so glamour-mäßig an.
Ja.
ja, das ist eigentlich so geblieben.
Also würdest du immer noch sagen, dass du Punk bist?
Ah, das jetzt glaube ich eher nicht. Also ich glaube, ich habe, also wenn man es jetzt so auf den Stil runterbricht, habe ich glaube ich so ein bisschen meinen eigenen Stil.
Wie würdest du den bezeichnen? Philosophie-Punk?
Das wäre doch eine gute Idee. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, kann ich eigentlich gar nicht so sagen. Kann ich nicht beschreiben.
Und an der Uni, wenn du zum Beispiel mit Philosophen zu tun hast, mit Professoren, Doktoren, wirst du da aufgrund deines Äußeres nicht vorverurteilt?
Es gibt viele Situationen, wo ich vorverurteilt werde, ja, das auf jeden Fall. Also ich muss dazu sagen, ich bin halt auch sehr viel gepierst, auch viel im Gesicht und habe auch einige Tattoos, die man so sieht und dann halt noch die bunten Haare. Es gibt sehr viele Dozenten, die das vielleicht sich nicht anmerken lassen, aber vielleicht auch das einfach als normal ansehen. Das ist eher im philosophischen Bereich. Und es gibt aber auch einige, die dann schon mal so einen komischen Blick rüber haschen. Das ist aber auch eher so im Beifach. Also da gibt's schon Unterschiede. Und ich bin nebenberuflich viel in der Gastronomie unterwegs. Und ist jetzt natürlich auch klar, dass ich mich nicht in einem Fünf-Sterne-Restaurant bewerbe mit dem Aussehen und so, aber nichtsdestotrotz ist es schon so, dass ich auch Situationen hatte, wo das nicht gewünscht war.
Und das wurde auch offen kommuniziert.
Das wurde teilweise offen kommuniziert, teilweise nicht. Also es gab auch schon Vorstellungsgespräche, wo es dann nachher hieß, ja, irgendwie nicht also keine Erfahrung oder nicht Erfahrung genug, was total nicht der Realität entspricht, weil ich das seit meinem 16. Lebensjahr mache und in der Gastronomie schon alles gemacht habe und auch schon zwei Restaurants mit aufgebaut habe. Also an der mangelnden, also am mangelnden Erfahrungsbereich liegt es auf keinen Fall. Ich finde es dann immer besser, wenn man mir das ins Gesicht sagt, aber das ist leider nicht immer der Fall. Und auch in der Uni ist es manchmal so, da wenn man dann halt ne, so auf den akademischen Part so sieht, da wird das natürlich manchmal auch mit anderen Augen gesehen.
Aber könntest du es dir vorstellen, dass eine rothaarige, tätowierte, gebierste Frau einen Lehrstuhl in der Philosophie an der Mainzer Uni bekommen könnte?
Das fände ich sogar sehr toll. Also, das wäre mal echt was Tolles. Also, es ist ja jetzt auch nicht so, dass es keine Dozenten gibt, die irgendwie auch anders aussehen.
Zum Beispiel,
Also,
was gibt's
ach,
da?
ich hatte auch schon in der Oberstufe Lehrer, die gepierst waren oder es gibt bestimmt auch in anderen Universitäten Dozenten, die anders aussehen. Also vielleicht nicht ganz so extrem wie ich, aber also das würde ich jetzt gar nicht mal so abwegig
Aber denkst du, dass
finden.
es akzeptiert werden könnte vom Gros der...
Das ist echt eine gute Frage. Auf der einen Seite hoffe ich schon oder denke schon, weil ich eigentlich der Meinung bin, dass man ein bisschen toleranter in der Welt sein sollte und seine, also ja, die Leute nicht nach ihrem Aussehen beurteilt. Das ist ja auch oft so, dass, keine Ahnung, wenn ich Leute treffe, die jetzt nicht so wirklich mit mir was zu tun haben, die ich kennenlerne und dann, wie, du studierst? So. Ja, echt jetzt? Das ist schon manchmal so
Also
ein
erfährst du,
Bild.
dass du oft vorverurteilt
Ja,
wirst?
schon.
Als was? Was für Klischees werden dir angehangen?
Ja, das, ja, schon so jemand, der faul ist, der vom Staat lebt oder so. Das habe ich auch schon gehört. Oder dass die Leute denken, bei mir sieht's aus wie, weiß ich nicht, Hempels unterm Sofa. Also, was ja gar nicht der Fall ist. Ich bin ja ein sehr, sehr ordentlicher, sauberer Mensch.
Also eher negative Vorurteile.
Ja, total,
Ja.
schon.
Nichts Positives.
Ah, das, doch, also in Künstlerkreisen ist es schon eher sowas, was so, ja, so könnte ein Künstler aussehen. Also da ist es manchmal eher positiver. Ich meine, natürlich profitiere ich ja auch davon, deswegen habe ich ja auch den Namen. Also ich spiele ja auch ein bisschen mit dem Klischee natürlich.
Aber ist es dir wichtig, anders auszusehen als der Durchschnitt?
Nee.
Was ist denn deine Motivation?
Meine Motivation. Ich glaube, das ist, für mich ist es eine Selbstverwirklichung. Kunstfigur würde ich jetzt nicht sagen, aber
Also
also ich
du
sehe
hast die
das
Macht über
selbst als,
dein
ich sehe,
Leben.
genau, ich sehe das selbst als Kunst und ich sehe das als, also, dass ich selbst in der Lage bin, mich selbst so zu kreieren oder so zu verändern, wie ich das möchte. Und nicht wie andere das von mir verlangen oder wie andere mich sehen oder mich haben wollen, sondern ich bin so, wie ich bin, wie ich mich am wohlsten fühle und ich hab selbst ja, der, also ich kann das selbst verändern.
Aber ein außergewöhnliches Aussehen gehört dazu, zu dieser Art von Selbstbestimmung. Zum Beispiel rote Haare, Tattoos, Piercings.
Das ist für mich eine Art von Ästhetik. Also ich finde das wirklich schön. Also ich finde das sehr ästhetisch.
Hast du da Vorbilder oder schöpfst du aus dir selbst heraus?
Nee, aus mir selbst. Also das, was ich schön finde, was mir gefällt, das mache ich auch. Also,
Keine Stilikonen,
nee,
keine...
gar nicht, überhaupt nicht. Das ist für mich wirklich Einfach, das ist, für mich ist das genau dasselbe, wenn andere sich, weiß ich nicht, jede Woche einen neuen Ohrring holen. Der eine findet rot toll, der andere blau oder sonst irgendwas. Und so ist es für mich, mich äußerlich zu schmücken, eben mit Piercings oder mit Tattoos. Weil natürlich meine Tattoos nochmal andere, also nochmal einen anderen Wert haben, weil meine Tattoos viel über mich aussagen und eine bestimmte Bedeutung haben, auch viel mit anderen Menschen in meinem Leben zu tun haben. Aber es ist was, was ja, wo ich mich selbst verschönern kann.
Also siehst du deinen Körper als Kunstwerk an, das du gestaltest?
In dem Sinn schon, ja.
Und ist es dir wichtiger, dein körperliches Kunstwerk zu gestalten oder eher das, was du in deinen Texten rüberbringst?
Auf jeden Fall das, was ich in meinen Texten rüberbringe.
Gibt es da auch Verbindungen dazwischen oder sind das zwei separate Kunstrichtungen, Kunstarten?
Nee, ich glaube schon, dass es irgendwie zusammenhängt
Wie?
miteinander. Naja, das ist ja das, was ich in meinen Texten ausdrücke, sind ja Sachen, die mich bewegen, die ich wichtig finde. Und genauso ist es auch zum Beispiel mit einigen Tattoos, die ich habe, die auch bestimmte Themen ansprechen, mit bestimmten Menschen zu tun haben, die es in meinem Leben gibt, die mir wichtig sind. Das hängt schon ein bisschen zusammen. Es ist nur eine andere Form des Ausdrucks.
Und deine Tattoos, gibt es da ein Tattoo, das besonders hervorsticht, was dir besonders viel bedeutet?
Alle bedeuten mir viel.
Was war dein erstes Tattoo?
Mein erstes Tattoo war das Mikrofon, was dessen Schnur in Noten endet und die Note S drinne in diesen Noten enthalten ist, und diese Note S steht für meine Schwester. Und die Schnur ist auch wie ein S geformt, also wie der Buchstabe S geformt.
Okay.
Und das ist dieser Zusammenhang von Musik, von Bühne, Kunst generell, Mikrofon brauche ich beim Poetry Slam auch, und meine Schwester, die einen sehr, sehr hohen Stellenwert in meinem Leben hat. Das war mein erstes Tattoo, und ich habe damals zu meinem Tätowierer gesagt, das ist mein erstes und mein einziges Tattoo, was ich in meinem Leben machen werde.
Das hat sich ja
Ja,
etwas verändert, der Plan, ja.
er hat gelacht und hat gesagt, wir reden noch mal in einem halben Jahr darüber.
Wie alt
So
warst du bei deinem ersten Tattoo?
21.
21.
Sehr spät.
Ja. Und du hast mir auch erzählt, dass du ein sehr großes Goethe-Tattoo auf deinen Rücken
Ja,
haben willst.
das
Wann wird
ist
das realisiert?
einer meiner nächsten Projekte. Also ich habe noch ein paar Projekte tattoo-mäßig vor. Aber das wird auf jeden Fall gemacht. Also ich habe schon ein Zitat von Goethe auf dem Rücken.
Welches?
In der Gabe zu bewegen liegt die große Gewalt der Dichtung. Und das hat er in einem Brief an Schiller übrigens geschrieben.
Die waren ja
Und
Homies.
genau, die waren Homies. Und ja, das ist also, ja, mein Rücken wird irgendwann mal von Goethe voll tätowiert sein.
Wollte
Also der Rücken gehört allein nur Goethe. Und ja, also ich habe vor, ein etwas größeres Porträt mir
Vom
stechen
alten
zu
oder vom
lassen.
jungen Goethe?
Vom alten
Vom
Goethe,
alten
ja.
Goethe, ja.
Ich weiß auch schon genau welches, also das ist schon ganz klar. Ist halt nur die Frage, wann, weil das natürlich
Das kostet auch viel,
eine
oder?
Geldsache ist einmal,
Ja.
und natürlich auch zeitaufwendig. Also das ist jetzt keine Sitzung von 5 Stunden, in der das abgehandelt werden kann. Also meine längste Sitzung waren 6,5 Stunden, das war schon echt Grenze, weil der Körper irgendwann schon echt Reserve ist.
Was passiert deinem Körper?
Na, der ist halt schon angespannt. Ich bin ja schon ein Mensch, der sehr, also ich habe ja nicht so ein großes Schmerzempfinden. Ich halte ja sehr viel aus. Ich habe auch bei anderen Tattoos geschlafen währenddessen. Aber irgendwann, also der Körper ist ja trotzdem immer in einer gewissen Anspannung, weil der sich ja trotzdem irgendwie dagegen versucht zu wehren oder versucht das auszuhalten. Und irgendwann wird einem dann auch kalt, weil der halt schon, also du musst dir vorstellen, es ist eigentlich permanent, dein Körper ist permanent angespannt, wie wenn ein Muskel permanent angespannt ist. Und irgendwann ist es natürlich extrem anstrengend und ja.
Und wie würde so ein, oder wie viel würde so ein Goethe-Tattoo kosten ungefähr?
Das weiß ich nicht. Das kommt immer drauf an, wer das macht und wie das dann aussieht, ob das mit Farbe ist, ohne Farbe ist und
Wieso mit Farbe oder
wie
ohne?
groß das wird. Nee, also ich werde es nicht mit Farbe machen.
Nicht mit Farbe.
Nee, ich würde schon schwarz-weiß machen. Also
Schwarz-weiß Goethe.
ich habe bis jetzt kein Tattoo, was mit Farbe ist und ich glaube, dabei bleibt's auch.
Das gehört dann auch zu deinem Stil, zu dem Stil deines Kunstwerks, zu dem du deinen Körper
Dass
gemacht hast.
meine Tattoos nur schwarz-weiß
Ja.
sind? Nö, das würde ich jetzt nicht sagen. Also ich kann mir schon vorstellen, noch ein Tattoo zu machen, wo Farbe drin ist. Aber bis jetzt hat's das, die Motive waren halt eher nicht unbedingt so farben.
Spielen Farben eine große Rolle in deinem Leben?
Nee. Außer meine Haare nicht. Nee.
Wieso rot? Wieso trägst du
Ich
ja
habe
jetzt rot?
ja angefangen mit Neongrün und Neonpink, Lila. Ich hatte ja echt alles. Ich glaube, außer Blau hatte ich alle Farben.
Wieso nicht blau?
Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Gab gar keinen bestimmten Grund, warum. Und Schwarz hatte ich nicht. Aber das
Schwarz
war auch
nicht.
immer so, ja, du bist so blass, Kind. Lass dir bloß die Haare nicht schwarz machen. Siehst auch noch mehr aus wie eine Leiche. War so früher immer, hat meine Mutter früher immer gesagt. Und irgendwann habe ich rot gemacht und dann fand ich das eigentlich, hat es irgendwie, ich fand, rot hat zu mir gepasst. Und da ist es bei geblieben und dann hat irgendwann, ja, die ist ja dann dieser Name entstanden, die rote
Wie
Powerfrau.
ist der entstanden?
Der ist durch Schunke entstanden. Schunke der Dritte.
Wer ist Schunke der
Schunke
Dritte?
der Dritte ist der Slam Master vom Kuhkaff Slam hier in Mainz. Ein sehr toller Moderator und sehr toller Slammer und sehr, sehr toller Mensch. Und der hat mich irgendwann mal so anmoderiert. Und da, seitdem war das mein Künstlername dann. Das ist dann, ja, geblieben. Und das ist dann ist auch meine Haarfarbe geblieben. Also jetzt nicht so, dass ich meine Haare nur noch rot mache, weil ich jetzt den Namen habe, aber
Aber unter anderem auch.
es gehört dazu.
Das gehört dazu. Zur Kunstfigur.
Ja, schon.
Ja.
Ja, schon irgendwie.
Gut. Haben wir noch was auf der Liste, was wir abhacken sollten? Ja, Martin hat es übrigens beim letzten Interview ganz ungewollt meinerseits eingeführt. Ich habe gefragt, ob er am Ende noch was sagen will. Und da hat er einfach irgendwas erzählt. Ich wollte einfach nur, eigentlich hatte ich was anderes gedacht, aber hättest du noch etwas, was du unseren Zuhörern am Ende sagen willst?
Liest mehr Goethe.
Was sollte man von Goethe lesen?
Oh, alles. Alles sollte man von Goethe lesen. Nein, natürlich ist das nicht immer möglich. Aber natürlich mein Lieblingswerk, die Wahlverwandtschaften. Wer Faust noch nicht gelesen hat, sollte das unbedingt nachholen. Und es gibt sehr, sehr tolle Gedichte von Goethe.
Zum Beispiel?
Gingo Biloba ist mein Lieblingsgedicht.
Kannst du das auswendig?
Nee.
Nee, schade. Es geht um ein Bäumchen, oder? Ein
Genau.
Baum,
Also er hat es sogar unter diesem Baum geschrieben, das Gedicht. Das ist ein sehr schönes Gedicht.
Wieso Wahlverwandtschaften? Was ist da so lesenswert?
Das ist ein so tolles Konstrukt von Personenkonstellationen, die verwirrend sind und am Ende dann doch nicht verwirrend sind, wenn man es denn versteht dann. Das ist genial. Das ist einfach genial.
Es ist doch irgendwie so, dass einzelne Personen chemischen Elementen entsprechen und wenn sie zusammen reagieren, oder?
Genau, es geht darum, um zwei Pärchen,
Ja.
die dann im Endeffekt Partnertausch machen, also nur auf der einen Seite, nicht auf der anderen Seite. Und daraus entsteht ein Kind. Und dieses Kind hat aber also indirekt alle Eigenschaften von allen Vieren. Und das kann man dann schon in diese naturwissenschaftliche Richtung dann einbetten. Also es gibt zum Beispiel über die Wahlverwandtschaften, ich habe zum Beispiel damals in dem Referat ein chemisches Experiment daraus gemacht. Ich habe vier verschiedene chemische Stoffe genommen und habe die dann miteinander reagieren lassen und dann kam das Produkt, also das Kind dabei raus, was von allen vier chemischen Eigenschaften bekommen hat. Und es gibt zum Beispiel, ich kenne jemand, der hat darüber eine Doktorarbeit geschrieben und hat verschiedene Pflanzen eingebracht und hat dann in der Botanik irgendwie Experimente gemacht und hat das dann in diese Arbeit der Wahlverwandtschaften eingeflossen und dann kam dann am Schluss eine andere Pflanze raus oder so. Also,
Wow.
und Goethe hat ja auch sehr viel mit Botanik geforscht und
Nicht nur
hat,
Botanik, der hat ja überall
ja,
seine Finger im Spiel gehabt.
überall.
Überall.
Hat ja auch sein eigenes Gartenhaus gehabt, in dem er Pflanzen und Steine und so geforscht hat. Ja.
Also deine Botschaft ist, lest mehr Bücher, vor
Ja.
allen Dingen Goethe.
Ja.
Noch jemand außer Goethe?
Schopenhauer.
Schopenhauer.
Auf jeden Fall.
Schopi, der Alte.
Schopi ist super. Schopi ist sehr.
Womit sollte man da anfangen, wenn man ganz unbedarft an die Sache herangeht?
Ja, ich glaube, man sollte schon mit die Welt als Wille und Vorstellung anfangen. Das ist so sein Grundwerk,
Ja.
um so ein bisschen Grundkenntnis von Schopenhauer zu
Ist es
erlangen.
kompliziert zu lesen?
Nee, ich finde, Schopenhauer ist von den Philosophen einer der lesenswertesten. Es wird ihm auch nachgesagt, dass er sehr literarisch geschrieben hat, also sehr ja, poetisch in manchen Stellen auch. Also, der hat einen Schreibstil gehabt, der sehr zugänglich war. Im
Gut.
Gegensatz zu anderen.
Also Goethe und Schopenhauer.
Ja.
Alles klar, das waren sehr gute letzte Worte für dieses Interview. Nicht allgemein letzte Worte. Okay, vielen Dank. Das war Nicke Schuck, die mit mir heute ein bisschen geplaudert hat. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.